Ja, das Thema, halte fest, was du hast. Das hört sich jetzt nicht so richtig innovativ an, nicht so richtig dynamisch nach vorne gewandt. Ich habe es trotzdem genommen, weil, wenn ich mich erinnere, ich habe mich bekehrt im März 1978. Da waren ja viele von euch noch nicht mal geboren. Und wenn ich jetzt so zurückgucke, von den Leuten, mit denen wir angefangen hatten, ja, wir waren auch mal in der Jugendgruppe, unglaublich, aber ja. Ich war auch mal Jugendleiter sogar, ja. Und wenn ich zurückgucke, was ist geworden von den Menschen, mit denen ich zusammen dort saß? Gut, einige weiß ich überhaupt nicht, die sind verschwunden aus meinem Leben, weiß ich nicht. Aber von vielen muss ich sagen, sie sind nicht mehr bei Jesus. Sie haben Ehen, die geschieden sind, Beziehungen, die kaputt sind, Kinder, die machen was, ja, die auch ihre Beziehung abgebrochen haben. Und deshalb denke ich wage mal die These, es ist ja nicht so, dass wir in unserem Leben zu wenig Lehre hören, zu wenig Wort Gottes hören, sondern wir verlieren, wenn wir nicht aufpassen, vieles, was wir gehört haben, anstatt es in unserem Herzen zu verinnerlichen und mit uns mitzunehmen. Wir halten nicht fest, das, was uns Gott gegeben hat. Es ist ein ganz wichtiges Thema, dass du lernst, festzuhalten an dem, was du hast. Und du hast etwas bekommen. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du auf jeden Fall erstmal ewiges Leben. Das ist schon mal ein ganz schöner Schatz, ne? Das ist ein gewaltiger Schatz. Und der bleibt nicht einfach so, sondern du musst ihn festhalten. Du musst ihn festhalten und dich entscheiden, dabei zu bleiben. Weil Leben ist nicht immer einfach. Es ist nicht so, dass wenn du Christ wirst, plötzlich alle Probleme weg sind und Leben plötzlich ganz einfach ist. Es gibt Probleme, es gibt Schwierigkeiten und wir müssen es lernen, unserem Gott zu vertrauen und bei ihm zu bleiben. Johannes 15, Vers 6 bis 7, ich fange mal gleich so richtig mit einem Hammervers an, so ganz bösen fast, der hart klingt, aber weißt ihr, hart klingen die Verse nur, wenn wir ungehorsam bleiben wollen. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wir sollen in ihm bleiben. Und wenn ihr seht, hier steht nicht, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er verbrannt. Es steht erst was anderes. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Erst verdorrt er, weil er abgeschnitten ist von Jesus. Da gibt es erstmal einen Vertrocknungsprozess, wo die Flüssigkeit nicht mehr dort hineinkommt. Weil die Rebe ist abgehauen, sozusagen. Sie ist nicht mehr an ihrem Stamm, wo sie Nachschub kriegt, wo sie Nahrung bekommt. Wir sind aufgerufen, das, was wir haben, festzuhalten. Also was haben wir? Das ewige Leben, auf jeden Fall. Dann, der Herr hat dir bestimmte Eigenschaften, bestimmte Gaben gegeben, die du einsetzen kannst. Bestimmte Fähigkeiten, sei es die ganz natürlich menschlichen, dass du vielleicht musikalisch bist oder dass du vielleicht gut zeichnen kannst oder super Handwerker bist oder super Programmierer oder was auch immer. Oder er hat dir Dinge gegeben, die übernatürlich sind, Gaben des Geistes, aber Gott gibt. Und so ist es wichtig, dass wir uns erinnern und dass wir uns überlegen, was habe ich eigentlich von Gott bekommen schon? Mit was habe ich vielleicht angefangen schon, in welchem Bereich zu dienen vor so und so vielen Jahren? Und dann muss ich mich fragen, habe ich das, was ich bekommen habe, festgehalten? Ist es ein Teil meines Lebens geworden? Ist es ein Teil meiner Person geworden? Ist es ein Teil dessen geworden, wie ich in meiner Gemeinde diene? Ist es ein Teil dessen geworden, wie ich mit Menschen umgehe? Ist es ein Teil dessen geworden, wie ich in meiner Familie mit meinen Familienmitgliedern umgehe? Ist es ein Teil dessen geworden, wie mein Gebetsleben ist? Und verstehe mich bitte richtig, ich will jetzt nicht so eine Donnerpredigt hier machen und sagen, ja, du überleg mal alles, wo du versagt hast. Das ist überhaupt nicht Sinn der Sache. Aber was wir uns überlegen müssen, ist, wie ernsthaft manchmal die Sache ist. Wir sagen, Herr, lehre uns zu zählen unsere Tage. Und meine paar habe ich noch, ne? Aber ich merke immer wieder, sie werden immer weniger, wenn man zählt. Jeden Tag einer weniger. Das ist mathematisch ganz fest. Gilt für dich und für mich. So, wir müssen zählen. Lasst uns mal einige Verse uns angucken, wie wir Dinge festhalten können, wie wir uns bei dem Richtigen halten können. Psalm 119, Vers 29 und 31. Psalm 119, 29 bis 31. Klemmt? Da. Da betet der Psalmist, halte fern von mir den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt, ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Ich halte an deinen Zeugnissen fest. Herr, lass mich nicht beschämt werden. Ich denke, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, das ist eine Qualitätsentscheidung, ist einfach, den Weg der Treue habe ich erwählt. Gott macht dich nicht treu. Du machst die Entscheidung zur Treue. Gott wird dir helfen, wenn du ihn bittest, selbstverständlich. Aber den Weg der Treue habe ich erwählt. Ich habe vor mich gestellt deine Bestimmungen. Also das, was dein Wort sagt, steht mir vor Augen. Das, was dein Wort sagt, steht mir so vor Augen, dass es mein Leben durchdringt. Und wenn es mir vor Augen stehen soll, dann wird es sicherlich erforderlich sein, auch, dass ich es lese, dass ich es mir anhöre, sei es im Gottesdienst oder von mir aus auch auf irgendwelchen Medien, dass ich es auf mich, oder dass ich die Entscheidung mache, ich halte mich an das Wort und ich lasse es zu mir sprechen. Du kannst schlecht sagen, ich habe vor mich gestellt deine Bestimmung und deine Bibel landet irgendwo unterm Bett und da findest du nach einem halben Jahr wieder. Das wird zu wenig sein. Sprüche 4, Vers 13 bis 14. Den Weg der Treue hatte ich erwählt, haben wir jetzt eben. Sprüche 4, Vers 13 bis 14. Halte fest an der Zucht. Oder ein anderes neudeutsches Wort für Zucht ist sicherlich Disziplin. Lass nicht ab. Wahre sie, denn sie ist das Leben, dein Leben. Den Pfad der Gottlosen betritt nicht, beschreite nicht den Weg der Bösen. Was ist Disziplin? Was ist Zucht? ist erstmal die Grundsatzentscheidung zu sagen, ich glaube, dass Gott gut ist. Ich glaube, dass Gottes Wort wahr ist. Weißt du, Gottes Wort ist nicht dann wahr, wenn du dich gerade gut fühlst, sondern Gottes Wort ist auch dann wahr, wenn du dich schlecht fühlst. Und das ist wichtig, sonst sind wir, ja, machen wir so eine Art geistliches Wellenreiten, aber mehr im Wellental. Halte fest an der Zucht, lass nicht ab. Was machst du, wenn das Problem kommt? Und das Problem kommt. Niemand von uns geht durchs Leben ohne Probleme. Dann sagt uns die Schrift, dass wir daran festhalten sollen. Festhalten ist etwas, was eine Entscheidung bedeutet, was bedeutet, dass ich auch über einen längeren Zeitraum an dieser Entscheidung festhalte. Auch wenn es sich blöd anfühlt, auch wenn es sich schlecht anfühlt. Sprüche 4, Vers 3 bis 7. Ups. Als ich noch ein Sohn war bei meinem Vater, zart und einzig vor meiner Mutter, da unterwies er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, beachte meine Gebote und lebe. Erwirb dir Weisheit, erwirb Verstand, vergiss sie nicht und weiche nicht von den Reden meines Mundes. Verlass sie nicht, so wird sie dich behüten, liebe sie, so wird sie dich bewahren. Der Weisheit Anfang ist, erwirb dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Was für ein Vers. Erwirb dir Weisheit und mit allem, was du erworben hast, erwirb dir Verstand. Wie macht man das? Ich sage dir, das Wort Gottes ist wahr. Wenn du weise werden willst, nimm das Wort. Im 2. Timotheus lesen wir, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dich weise zu machen. Wir sollen das Wort Gottes kennen und einen erneuerten Sinn, einen erneuerten Verstand haben, um zu verstehen, was Gott mit uns vorhat. Weißt du, wenn dein Konto am Ende ist, dann sagt dir dein Verstand, ich gebe meinen Zehnten nicht dem Herrn. Denn ich muss ja erstmal meine Rechnung bezahlen oder ich muss ja klarkommen. Dein erneuerter Verstand, wenn du weißt, wie Gott versorgt, wird dir sagen, ich weiß, Gott versorgt mich. Ich gebe dem Herrn und er wird meiner Not begegnen. Das musst du erstmal lernen. Beim ersten Mal machst du es vielleicht noch mit ein bisschen Zaudern und probierst erstmal aus, ob Gott dann wirklich so ist. Aber wenn du es dann gelernt hast, du wirst wissen, ja, ich kann ihm vertrauen. Du kannst festhalten und du wirst sehen, wie er dich auf rechter Bahn führt. Erwirb Weisheit, indem du das Wort nimmst. Erwirb Verstand, indem du dich vom Wort unterweisen lässt. Geh hinein in sein Wort und sei aktiv darin, dich auszubilden im Wort Gottes. Anders zu werden. Sei einfach aktiv da drin. 2. Timotheus 1, Vers 13 bis 14. 13 und 14. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Paulus schreibt hier zu seinem geistlichen Sohn Timotheus, wie sollen die Worte sein? Gesund. Wie wissen wir, wann Worte gesund sind? Wenn sie so gebraucht werden, dass sie ihren Widerhall hier haben. Wenn Worte nicht in gesunder Weise gebraucht werden, dann laufen wir Gefahr, dass wir Dinge verlieren. Es gibt einige Gemeinden und einige kennen, die sogar die einfach eingegangen sind, weil sie das Vorbild der gesunden Worte nicht gehalten haben. Wenn wir das tun, verlieren wir. Auch als wir persönlich, wir verlieren es, wenn wir nicht den gesunden Worten nachgehen, sondern uns zu ungesunden, extremen neigen, dann passieren Dinge und wir verlieren Dinge. Und man kann Worte, wie soll ich sagen, um gesund zu sein, müssen wir das Verhältnis der Worte haben, die die Schrift auch hat. Wir können selbst gute Sachen ungesund werden lassen, auch als Gemeinde. Wir saßen mal mit einem Pastorenpaar zusammen, nicht von hier, keiner kennt sie. Und die sagten, die hatten 7 Tage die Woche Gebetstreffen. Und der fragte, und wir fragten so mit Frauentreffen, was sie sonst so machen. Nee, geht da nicht. 7 Tage die Woche Gebetstreffen. Gebet ist gut, ne? Ja. Aber das war was Ungesundes. Sie konnten weder evangelisieren, sie konnten kein Frauen-, kein Männertreff, sie konnten kein gar nichts machen, weil sie hatten 7 Tage Gebetstreffen. Und so saß man dann in seinem Wohnzimmer und wunderte sich, dass trotz einem Gebet die Gemeinde nicht wuchs. Das ist ungesund. Das nur so am Rande. Wir sollen das Vorbild der gesunden Worte festhalten. Wir haben gelesen, wir sollen Verstand haben, wir sollen weise sein. Also überleg dir, was du da machst, ob es einen Widerhall findet im Wort Gottes. Das ist manchmal recht einfach, wenn wir uns wirklich sagen, weißt du, Gott hat dir einen Verstand gegeben, er hat dir die Schrift gegeben, du kannst sehen, was drin steht und was nicht. Was ist gesund? Was ist gut für dich? 1. Timotheus 4, Vers 16, da schreibt Paulus, habe Acht auf dich selbst, also Timotheus auf sich selbst, und auf die Lehre, beharre in diesen Dingen. Denn wenn du dies tust, so wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Das, was du weißt, was richtig ist, lerne zu beharren. Das ist ein Lernprozess auch. Es ist ein Lernprozess der Reife, dass man sagt, dass man erkennt, was richtig ist und auch langfristig dabei bleibt, weil es ja richtig ist. Es ist eine Eigenart unseres Charakters, auch im menschlichen Leben, dass wenn wir älter werden, wir bestimmte Eigenschaften beharrlich besser können. Hoffentlich nur die guten. Die schlechten können wir allerdings auch. So, jetzt lass uns mal gehen zu Hebräer 12, Vers 11 bis 17. Hebräer 12, Vers 11 bis 17. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden. Dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Ja, lasst uns den mal ein bisschen untersuchen, die paar Verse. Kann ich den Anfang wieder haben? Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Ja, ist bei unseren Kindern auch, ne? Wenn die was angestellt haben und du stellst sie zur Rede, dann rufen die nicht, oh Papa, danke, dass du mir jetzt lehrst, was ich falsch gemacht habe. Super. Nee, ne? Ich glaube, ich habe 100% Zustimmung, wie ich eure Gesichter sehe. So ist das nicht. Alle Züchtigung scheint uns für die Gegenwart nicht Freude. Und so sind wir Menschen halt auch, sondern Traurigkeit zu sein. Nachher gibt sie aber denen, die durch sie geübt sind, also es passiert ja etwas bei der Kindererziehung, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Also wenn Gott uns ermahnt, Gott uns züchtigt, heißt es zuallererst mal, es gibt einen Grund. Ich glaube, bei vielen Problemen, die wir vor uns haben und die wir sehen in unserem Leben, wir müssen uns sicherlich nicht 100%, aber bei sehr vielen müssen wir uns fragen, wenn wir gezüchtigt wären, ja, weshalb denn wohl? Das heißt, könnte es sein, dass der Fehler auf meiner Seite liegt? Ist ja die erste Frage. Und da scheitern ja schon die vielen und wären bitter. Könnte es sein, dass ich vielleicht einen Fehler gemacht habe, dass die Situation, in der ich jetzt bin, so zustande gekommen ist? Könnte es sein, dass es nicht Gottes Schuld ist? So reagieren wir Menschen, ne? Wenn es schlecht wird. Gott, du! Ist ja nicht so. Ich sage mal so, es gibt sicherlich Probleme und es gibt auch Herausforderungen in unserem Leben, wo ich nicht sagen würde, wir sind schuld. Aber hier oftmals ist es, alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Gott übt uns und gibt uns etwas zum Üben. Und er sagt dann, wenn das passiert, wenn der Punkt da ist, dass diese Züchtigung da ist, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Dann mache etwas, wenn du da sozusagen auf der Schnauze liegst. Dann mache etwas. Richte auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Was ja auch schon ein Wunder ist, ne? Gott muss dir ein bisschen helfen. Oder wie viele Leute hast du schon mit gelähmten Knien laufen sehen? Gott kann das tun. Jetzt, wir sind im Bild. Gott kann sicherlich auch, ne, im natürlichen Bereich gelähmte Knie wieder laufen machen, aber wir sind jetzt hier im Bild. Richte auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Also entscheide dich erstmal, was zu tun, was, wo du vom Gefühl her sagst, geht nicht. Du sagst, Gott sagt, richte auf die gelähmten Knie und du sagst vom Gefühl her, bringt mir einen Rollstuhl. Aber du sollst die Entscheidung tun und macht gerade Bahn für eure Füße. Wenn du gerade Bahn machen musst, dann muss die Bahn wohl ein bisschen krumm gewesen sein vorher. Ein bisschen Schlangenlinien gefahren. Macht gerade Bahn für eure Füße. Damit. Grund. Damit das Lahme nicht abirre. Das Lahme, das bist du, der Lahme sozusagen, dein Leben. Damit das, was in Schwierigkeiten ist, nicht abirrt, sondern vielmehr geheilt werde. Das ist Gottes Vorhaben. Und bitte weiter. Jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Das ist eine Anweisung für uns, was wir tun sollen, dem Frieden nachjagen und der Heiligung. Und jetzt achtet darauf, das trifft er uns als Gemeinde. Hier sind ja Anweisungen, die erstmal, was jetzt kommt, ist ja keine Anweisung für dich persönlich, sondern ist für eine Anweisung einer Gemeinde. Achtet darauf, also Gemeinde, achtet darauf, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und sie durch sie viele verunreinigt werden. Und weiter. dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obgleich er sie mit Tränen eifrig suchte. Also wir sehen hier geht es um eine Wurzel der Bitterkeit und es wird uns letztendlich vorgestellt, Esau, die Situation Esaus. Und lasst uns die einfach mal ansehen im 1. Mose 25, Vers 29 bis 34. Mark Lewis muss heute durch die Bibel galoppieren. Da haben wir Esau. Einst kochte Jakob ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und er war erschöpft. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell essen von dem Roten da. Also es waren rote Linsen. Denn ich bin erschöpft. Darum gab man ihm den Namen Edom. Edom heißt der Rote. Da sagte Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob aber sagte, schwöre mir heute, da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Das ist die Stelle, auf die sich das Neue Testament bezieht, wo sie sagt, dass wir aufpassen sollen, dass keine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen soll und uns verunreinigen soll und dass nicht jemand ein Hurer oder Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Lass uns die doch mal ansehen hier, unseren Freund Esau. Es heißt hier, Esau kam vom Felde und er war erschöpft und er wollte essen. Was sagte Esau über sein Erstgeburtsrecht? Wir sehen, das wird ja als Bild ins Neue Testament sozusagen übertragen, auf die neue Geburt. Es heißt hier, Esau sagte, siehe, ich gehe ja doch dem Sterben entgegen. Das war keine tiefe philosophische oder theologische Erkenntnis, die er da plötzlich hatte. Ja, es ist sicher richtig, wir alle gehen dem Sterben entgegen. Das ist so mal. Aber es drückt ja eine Haltung aus, die Esau hatte. Esau sagt, was soll mir das, was ich habe? Er war ja der Erstgeborene, er hatte den Segen. Was soll mir das? Der kam vielleicht von der Jagd, offensichtlich war er erschöpft, scheinbar frustriert auch, hat wahrscheinlich mit seinem Bogen den großen Hirsch auf 5 Meter Distanz nicht getroffen. Ja, was für ein Frust, ne? Kein Wildbret da, Hunger. Und dann kommt er dahin und ist frustriert. Der hat jetzt die Wahl, Erstgeburtsrecht oder Kochen. Kochen war scheinbar nicht nach seinem Sinn. Noch mehr Arbeit, hier muss ich auch noch arbeiten. Und er sagt, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Er hatte eine Form von Lebensbitterkeit, obwohl er gesegnet war. Der Segen lag ja auf ihm. Aber Esau war bitter. Und wir wissen, dass in der Familie mit Esau und Jakob es ja sehr schwierig war und die Situation alles andere als befriedigend. Und wir sehen hier, wie das abgefärbt hat und Esau, ich werde ja doch irgendwann sterben. Was soll mir das Erstgeburtsrecht? Und offensichtlich stand er so auf rote Linsen. Ja, und weg war's. Erschöpfung, Bitterkeit, Lebensbitterkeit. Zu viel Arbeit und jetzt auch noch was für den Gott tun. Jetzt auch noch kochen. Ist doch mein Recht, dass ich bitter bin? Ist doch mein Recht, dass ich mich zurückziehe? Wir müssen aufpassen auf uns, dass wir nicht so werden. Jede Krise ist eine Chance, hatten wir am Mittwoch gerade im Fokustreffen. Die Krise ist nicht dein Feind. Die Krise ist deine Chance, etwas anderes zu machen. Die Schwierigkeit, die da ist, ist nicht dein Feind, sondern du hast die Chance, im Umgang mit ihr einen neuen Weg einzuschlagen. Du kannst sie einen Punkt sein lassen, wo du einen neuen Weg einschlägst. Und du hast immer die Chance, dann, wenn sie da ist, zu sagen, ich ändere etwas oder ich werde bitter. Es gab mal eine Predigt, im Englischen haben sie das immer, dass du entweder better or bitter wirst. Das ist tatsächlich so. Der Punkt ist da. Das Problem ist da, ja. Du kannst besser werden oder bitter. Von Esau, der sein Erstgeburtsrecht verkaufte, heißt es hier, dass nicht jemand ein Hurer oder ein Gottloser sei wie Esau, der für eine Speise sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er in Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße. Was heißt das? Ich bin überzeugt, wenn du mit Aufricht, selbst wenn du in deinem Leben viel Mist gebaut hast und wenn du Buße tust, dass du natürlich errettet wirst. Dass Gott dich nimmt und dass er Gnade walten lässt und dass er dich von neuem gebiert, sozusagen, dass du von neuem geboren wirst und bei ihm bist. Aber in manchen Bereichen müssen wir uns auch klar sein, ich sage das wirklich, um die Ernsthaftigkeit auch dieser Stellen mal zu zeigen oder dieses, es gibt etwas, was du bekommen hast und das bekommst du nur einmal. Esau hatte nur ein Erstgeburtsrecht und als es jemand anders gekriegt hat, war es weg. Punkt. Konnte ihm noch so leid tun. Das gab es nur einmal. Dein Leben gibt es nur einmal. Und das müssen wir uns auch ganz bewusst sein. Herr, lehre uns zu zählen unsere Tage, ja. Wenn du deine Kinder nicht richtig erzogen hast oder da geschlampert hast, dann kannst du nicht ankommen, wenn die 25 sind und sagen, oh, ich muss aber so viel jetzt nachholen. Funktioniert nicht. Weg ist weg. Wenn du 10 Jahre deines Lebens vielleicht von Jesus abfällst oder das alles nicht ernst nimmst, und dann kommst du zurück und tust Buße. Das ist gut. Du hast noch gute Zeit vor dir. Aber du wirst sehen, dass die Leute, die 10 Jahre lang vorher in Straight ihren Weg gegangen sind, an dir vorbeigezogen sind. Du kannst das nicht ungeschehen machen. Wir haben auch manchmal in weiten Bereichen, zwar können wir Buße tun, aber unser Leben nicht ändern. Was du gelebt hast, hast du gelebt. Du kannst dein Verhalten ändern für die Zukunft. Die Vergangenheit kann niemand von uns ändern. Da müssen wir lernen, sicherlich Vergebung anzunehmen und mit der Situation, die da ist, auch irgendwo zufrieden zu sein, anstatt mit Lebensbitterkeit zu sterben. Das ist ganz klar. Aber was ich sagen will, ist, du musst dir klar sein, wie du dein Leben lebst. Bist du jetzt nicht treu in deinem Leben, dann gehen dir ganz wichtige Dinge gehen an dir vorbei. Gott kann dich nicht gebrauchen. Gott kann dich nicht groß machen. Gott kann dich nicht erwachsen machen. Gott kann dich nicht zu einer Quelle für andere machen. Gott hat was vor für dich. Und selbst wenn Gott mit dir vorhatte, dass du wirklich in seinem Dienst stehst und etwas tust für ihn, wenn du ihr den Dienst nicht antrittst, ja, mit 70 wird es dann schwierig. Johannes 10, Vers 7 bis 11. Jesus aber sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die zu mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Dieb kommt nur, um zu schlachten und zu verderben. Es gibt einen Dieb, der will dein Leben klauen. Und ich möchte dir sagen, hilf ihm nicht noch dabei. Weißt du, all die Dinge, die auf dich einstürmen, all die Dinge, die er dir zuflüstert, all die Dinge, wo er sagt, wo er dich lockt, damit will er dich verderben, dir daneben stehlen. Mach dich weise, indem du das Wort Gottes nimmst. Tue diese Entscheidung zur Treue. Diese Entscheidung, Herr, ich will dir dienen. Und dienen bedeutet dann, das zu tun, auch was Gott sagt. Wir können nicht sagen, Herr, ich will dir dienen, und dann sagt er was. Ja, bitte, sprich bitte in meinem Auftrag zu Person XY über die Rettung durch Jesus. Und dann sagen, ja, Herr, ich diene dir und gehe in die andere Richtung. Das ist nicht dienen. Lasst uns nicht bestehlen von dem, was wir haben. Gott hat uns dazu ausersehen, dass wir sein Wort hier verkünden in dieser Stadt. Gott hat uns dazu ausersehen, ich denke als Gemeinde, ein Zentrum seiner Liebe hier zu bauen. Wir wollen eine große Gemeinde werden mit einem internationalen Charakter. Wir wollen, dass Menschen Gottes Liebe hier erfahren. Und wenn du Teil davon sein willst, dann bitte ich dich einfach, auch um deines Willens, tue diese Entscheidung dazu, ich wähle den Weg der Treue. In Epheser 6, Vers 13 bis 14, und damit möchte ich enden. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Da kommt der böse Tag. Man predigt lieber über die schönen Tage, aber es gibt die bösen Tage. Oh ja, die gibt's. Damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und dann, wenn du alles ausgerichtet hast, mit dem Widerstehen, wenn du dabei geblieben bist und erklärt hast, ich bleibe hier, ich gehe keinen Schritt zurück, all das, was ich habe, ich werde es nicht in Frage stellen. Ich werde meine Berufung nicht in Frage stellen. Ich werde meinen Ruf nicht in Frage stellen. Ich werde Gott nicht in Frage stellen. Wenn du das alles ausgerichtet hast, dann sollst du stehen bleiben können. Dann hast du einen Moment Ruhe. Das nächste böse Tag kommt garantiert auch. Aber preis den Herrn, zwischen den bösen Tagen gibt es auch richtig schöne Tage und gute Tage. Das Leben besteht nicht nur aus bösen Tagen. Das möchte ich dir sagen. Das Leben ist gut. Aber wenn wir es uns stehlen lassen, kann es auch sehr schlecht sein. Könnt ihr noch fahren? Deshalb lasst uns darauf achten, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Lasst uns darauf achten, unser Leben ernst zu nehmen. Denn eins kannst du dir sicher sein, du wirst kein zweites Leben bekommen. Das ist einfach so. Und dieses eine Leben, was wir haben, das sollten wir leben. Und unseren Gott danken, dass wir es haben und ihn verherrlichen damit. Wir werden jetzt noch ein Lied singen. Und wenn du das Bedürfnis hast, nach vorne zu kommen, weil du etwas festmachen willst mit deinem Weg der Treue, dann kannst du kommen, dann wollen wir für dich beten. Aber dann komm jetzt gleich.